Liebe Geschwister, ich würde gerne drei Stellen vorlesen, wo Menschen heilsam geschockt wurden. Zuerst aus Markus 5. Ich lese, jetzt zusammenhangswegen, ab Vers 21. Und als Jesus in dem Schiff wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge um ihn. Und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterchen liegt im Sterben. Komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet werde und lebe. Und er ging mit ihm. Und eine große Volksmenge folgte ihm. Und sie umdrängte ihn. Und eine Frau, die 12 Jahre Blutfluss hatte und von vielen Ärzten vieles erlitten hatte und ihre ganze Habe verwandt und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer geworden. Kam, als sie von Jesus gehört hatte, in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sprach, wenn ich auch nur seine Kleider anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes. Und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat meine Kleider angerührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich umdrängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber war voll Furcht und Zittern, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Gehe hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Wenn man sich das so plötzlich vorstellt, das war schon ein Schock. Diese Frau war ganz diskret und die suchte nicht die Öffentlichkeit. Die suchte einfach die letzte Hoffnung und das war der Jesus. Und darum hat sie ihn in der Volksmenge berührt und natürlich dabei gedacht, das wird nicht bekannt. In der Volksmenge kann das niemand unterscheiden. Und es kam ganz anders. Und der Herr stellt in der Öffentlichkeit die Frage, wer hat mich berührt? Und jetzt musste sie sich outen. Und das war ganz schlimm für sie. In der Öffentlichkeit ein Bekenntnis ablegen. Und man muss sich vorstellen, in der Synagoge war das nicht erlaubt, dass Frauen predigten oder einen Beitrag gab. Frauen haben in der Synagoge geschwiegen. Aber der Jesus drängt hier diese Frau in der Öffentlichkeit, sich zu äußern. Und da muss man natürlich sagen, das Verbot nicht zu sprechen in der Synagoge, war auf die Synagoge beschränkt. Aber nicht auf solche Gelegenheiten, wo jemand als Frau in der Öffentlichkeit ein Zeugnis gab. Das sehen wir auch sehr schön, zum Beispiel in Johannes 4. Der Jesus hat mit dieser samaritanischen Frau gesprochen und er hat in diesem wunderbaren Gespräch, wenn man sieht, wie der Verlauf war, hat er das Herz dieser Frau erreicht und sie zur Buße geführt. Und diese Frau, überführt von ihrer Sünde, geht zurück nach Sichar am Fuß des Berges des Fluches von dem Ebal und sagt den Leuten, kommt her, da ist einer, der hat mir gesagt, alles, was ich getan habe, alles, was ich hier getan habe, Nun, der Herr hat ihre Sünde aufgedeckt und sie sah sich völlig im Licht Gottes. Aber sie ging in die Stadt, hat das ausgebreitet und das war auch richtig so. Also das darf man nicht verwechseln mit diesem Schweigebot in der Synagoge und auch nicht mit dem Schweigebot in der Gemeinde. Ich war in 1. Korinther 14, Vers 34, wenn ich kurz aufschlage. Im ganzen Kapitel geht es um die Zusammenkunft als Gemeinde. Es lohnt sich, sich in der Bibel anzustreichen, überall, wo steht Gemeinde oder Versammlung, je nach Übersetzung. Versammlung. Die ganze Zeit kommt das vor. Es geht um die Zusammenkunft als Gemeinde und es geht ums Beten in der Gemeinde. Es geht um Weissagen in der Gemeinde, also Reden zur Auferbauung, Tröstung und Ermahnung. Es geht um einen Psalm vorschlagen, ein Lied vorschlagen und so weiter. Und dann wird zusammenfassend gesagt in Kapitel 14, Vers 33b, das gehört eigentlich schon zum nächsten Satz. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in den Gemeinden oder in den Gemeindezusammenkünften schweigen. Es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden, aber sagt nicht in der Öffentlichkeit. Grundsätzlich. Also, in der Gemeinde. Und dann erklärt er, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Also er sagt, habt ihr Korinther, ihr macht es ja anders. Habt ihr eine spezielle Offenbarung Gottes bekommen, die leider alle anderen Gemeinden noch nie mitbekommen haben? Er sagt ja, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen. Aber bei ihnen war es anders. Und darum sagt er, ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Zweite Frage, oder ist es zu euch allein gelangt? Könnte ja sein, dass irgendwo eine Offenbarung Gottes ergangen ist. Frauen sollen in der Gemeinde sprechen, aber das ist nur nach Korinth gelangt. Keine andere Gemeinde hat etwas mitbekommen. Merkt man, wie ironisch das ist. Und wenn jemand heute sagt, ja, das ist kulturell zu verstehen und das ist in einem anderen Kontext, das kann man auf heute nicht mehr anwenden, muss man sagen, Vers 37. Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne ihr, dass das, was ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Also es ist ein Prophetentest. Kann man alle falschen Propheten heute entlarven? Und fragen, 1. Korinther 14, gilt das heute noch? Nein, kulturell. Okay, ich weiß Bescheid. Weil ein Prophet wüsste das, dass das Gebot des Herrn ist. Aber noch schlimmer, man kann auch testen, ob jemand geistlich ist. Das heißt, gewohnheitsmäßig als Gläubiger durch den Heiligen Geist geleitet. Denn Paulus sagt, wenn jemand geistlich ist, so erkenne ihr, dass das, was ich euch schreibe, jetzt in diesem Zusammenhang, Gebote des Herrn sind. Also nicht kulturell. Und dann sagt er schließlich noch, wenn aber jemand unwissend ist, so sei er unwissend. Wenn jemand eben sich dem Licht Gottes in dieser Frage entzieht, dann soll er in dieser Lichtlosigkeit, sprich Finsternis, bleiben. Dann soll er einfach sagen, ich verstehe das nicht. Aber eben, das war so. Und hier in Markus 5, so. Und diese Frau, die hatte nicht die Motivation, ich möchte mich in der Öffentlichkeit positionieren und ich möchte zeigen, was eine Powerfrau ist. Aber der Herr hat sie wirklich dazu gedrängt, dieses Zeugnis abzulegen. Und sie hat das mit Furcht und Zittern getan. Sie ist vor dem Herrn niedergefallen, haben wir gelesen, Markus 5, 33, und hat die ganze Wahrheit ausgebreitet. Und die Wahrheit war die, sie hatte einen Blutfluss, der eben nicht nur ein paar Tage im Monat war, sondern die ganze Zeit. Und alle, die vom Thema etwas verstehen, die wissen, dass das nicht ganz ohne ist für Frauen. Dass man gemütsmäßig diese Schwankung hat, einmal im Monat. Manche haben Schmerzen und Mühen und Männer haben nichts davon. Und jetzt war es aber in diesem Fall so, dass dieser Blutfluss eben nie völlig aufhörte. Und das war sehr schlimm, denn nach dem Gesetz, 3. Mose 15, kann man für sich nachlesen, wird klar gemacht, dass in der Zeit der Monatsblutung ist man als Frau rituell unrein. Ich sage rituell. Ist nicht das Gleiche, wie wenn man durch Sünde unrein ist. Wenn man durch Sünde verunreinigt. Wenn durch Sünde verunreinigt ist, dann ist man wirklich vor Gott verunreinigt. Aber rituell heißt symbolisch unrein. Und warum macht Monatsblut unrein? Wenn man sich in den Finger schnitt, dann durfte man trotzdem in den Tempel gehen. Also nicht das Problem, wenn Blut fließt, ist man unrein. Aber es ist Blut aus der Quelle des Lebens. Genauso wie in 3. Mose 15, in diesem Kapitel über das Ritualbad, dort wird auch gesagt, wenn ein Mann einen Erguss hat, dann ist er unrein. Und er muss auf ein Ritualbad nehmen und erst dann kann er wieder in den Tempel gehen. Warum ist das unrein? Das ist doch alles eine wunderbare Einrichtung des Schöpfers, wie Leben durch die Generationen hindurch eben weitergegeben werden konnte. Ja, natürlich, aber das ist symbolisch. Und warum? Es ist etwas, was aus der Quelle des Lebens hervorkommt. Und dadurch wollte Gott Israel lehren, die Quelle des Lebens ist verunreinigt durch die Sünde. Also ein Mann kann nur einen Sünder zeugen. Das Kind wird nie ein Engel sein. Da kann man das Angelina oder Angela nennen, wie man will. Aber das heißt übrigens auch einfach Bote. Also Boten des Herrn sollen wir ja alle sein. Also nichts gegen Angelina. Aber eben, man zeugt keinen Engel. Und jede Mutter darf wissen, auch wenn ich dann unter diesen Kämpfen, stundenlang kämpfen und leiden, diese große Freude erlebe, ein Mensch kommt in diese Welt, aber das ist auch kein Engel. Und man merkt es dann sehr bald. Aber ja, wenn die beginnen zu sprechen, dann sprechen sie nicht plötzlich nur alles nach, was wir so versucht haben, schön zu sagen. Und sogar vorher kann man das merken, noch bevor sie sprechen. Aber eben, das ist das Problem, dass wir gefallene Geschöpfe sind. Und das sollte eben illustrieren, Römer 5, Vers 12. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Und durch die Sünde der Tod und ist zu allen Menschen durchgedrungen. Und darum, jede Generation seit Adam und Eva sind Menschen, die gefallen sind und sich bekehren müssen. Und das sollte Israel lernen, immer durch diese Erinnerung nach 3. Mose 15, unrein, du brauchst ein Ritualbad, du brauchst die Reinigung. Und erst dann ist wieder eben die Gemeinschaft mit dem Herrn im Tempel möglich. Aber diese Frau hat also diese Belastung gehabt. Sie durfte nie in den Tempel gehen zum Beispiel. Sie war also irgendwie ausgeschlossen. Eine hohe Belastung. Und die Frau hat Ärzte aufgesucht. Ich war Markus 5, 26. Aber da heißt es, und von vielen Ärzten vieles erlitten. Ich glaube, wir sind so froh, dass es Ärzte gibt und auch Ärztinnen. Aber es gibt doch auch manche Leidensgeschichten, die Einzelne erzählen, dass sie von Ärzten gelitten haben. Und dann ist es so, dass die auch noch was kosten. Ja gut, unsere älteste Tochter Tirza, gerade vor kurzem war sie bei einem Arzt und in Kambodscha. Und der hat ihr, sagen wir, $250 verlangt für die Konsultation. In einem armen Land. war das ein Vielfaches billiger ist als hier. Und dann bezahlt man solche Preise. Ja, Ärzte sind für die Reichen, könnte man meinen. Und dann ging es aber zu einem anderen und der hatte dann $8 verlangt. Aber irgendwie vom Metier hat er offensichtlich nicht so viel verstanden. Das ist an die andere Seite. Ja, also da kann man von Ärzten vieles erleiden. Und sie hat gehofft, die können mir helfen, die lösen das Problem vom beständigen Blutfluss. Ich glaube, das kennen wir medizinisch auch heute. Und sie hat ihr ganzes Vermögen eingesetzt. Ihr ganze Habe verwandt. Und keinen Nutzen davon gehabt. Und jetzt kommt noch eins da drauf. Es war viel mehr schlimmer geworden. Wenn es irgendwie noch stabil gewesen wäre, aber noch schlimmer. Und ich meine, dieser ständige Blutverlust führt einfach auch zu einer allgemeinen Schwächung. Und diese Frau hat schließlich gesehen, Jesus ist der Messias. Und sie dachte, wenn ich ihn berühre, die Hilfe bei ihm suche, dann habe ich die Lösung. Und das war auch so. Aber eben in der Volksmenge drin und sofort merkt sie die Plage. Es wird eine Plage genannt, nicht wahr? In Vers 29 ist geheilt. Ist also ein wunderbares Bild von jemandem, der feststellt, der Herr hat mich von der Unreinheit der Sünde befreit. Und davon sollte sie in der Öffentlichkeit Zeugnis ablegen. Und der Herr Jesus hat sofort gewusst, wer das war. Aber er hat nicht gesagt, das war diese Frau, sondern er hat gesagt, wer hat mich berührt? Und die Jünger, eigentlich unerhört, wie können die dem Sohn Gottes sagen, was sagst du, wer hat mich berührt, wenn da eine Volksmenge auf dich andrängt? Ich meine, sie hätten so sein können wie damals Petrus vor dem großen Fischfang, Lukas 5. Die ganze Nacht haben sie nichts gefangen. Und dann am Tag ist ja nichts mehr zu wollen, weil man damals noch keinen Silch gekannt hat. Also durchsichtige Netze. Die Fische, die sahen sofort diese Netze am Tag. Und dann gingen sie nicht rein. Nachts musste man fischen. Aber nachts hat es nichts gebracht. Und der Jesus sagt in Lukas 5 zu Petrus, er soll hinausfahren und er soll so und so machen. Und er sagt, auf dein Wort werde ich hinausfahren. Er wusste, natürlich ist der Jesus kein Fischermann, sondern ein Zimmermann. Aber er ist der Messias. Und wenn er sagt, dann ist es garantiert richtig. Diese Hochachtung vor dem Sohn Gottes, was er uns sagt in seinem Wort, ob das uns passt oder nicht, es ist richtig. Es ist immer richtig. So können wir zu allem im Wort Gottes Ja sagen. Und dieses Ja zu allem, was der Herr sagt, das ist so befreiend. Und eben, da sagen sie, wie kannst du das sagen? Aber der Jesus wollte, dass diese Frau eben zuerst diesen Prozess durchmacht. Jetzt muss ich sprechen. Er sagt, ich muss. Und sie tut es. Und legt dieses Bekenntnis ab. Und denken wir, wie viele Millionen haben von dieser Geschichte profitiert? Hätte sie gedacht, dass diese Geschichte dann ausgeht in alle 5 Kontinente? Dass sie übersetzt wird in tausende von Sprachen? Nicht wahr? Die Bibel ist übersetzt in mehrere tausend Sprachen. Ja, und ich habe gesagt, das war ein Schock für diese Frau. Als der Herr diese Frage stellte, wer hat mich berührt? Dann wusste sie, und jetzt muss ich. Und so ist es eben, Zeugnis geben ist nicht immer einfach und braucht Überwindung. Und es kann mit Furcht und Zittern verbunden sein. Aber wenn man die ganze Wahrheit sagen darf, wie sie, Vers 33, sagte ihnen die ganze Wahrheit. Das ist so wunderbar. Und der Herr hat sich seinerseits zu dieser Zeugin bekannt. Vers 34, er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Alle wussten, der Messias hat sie gerecht gesprochen. Der Glaube. Und hat ihr seinen Frieden mitgegeben. Ja, schauen wir uns noch einen anderen Schock an. Ganz woanders. Kolosser 4. Muss ich vorstellen, der Apostel Paulus hat den Kolosserbrief zusammen mit dem Epheser, Philipper, Philemonbrief und übrigens auch Hebräerbrief. Ende 62 nach Christus in Rom, also in Gefangenschaft war, geschrieben. Und dann wurden diese Briefe per Boten zu diesen Gemeinden gebracht. Und das war natürlich etwas ganz Besonderes, als der Kolosserbrief in Kolossä, heutige Westtürkei, zum ersten Mal verlesen wurde. Kapitel 1, da wird die überwältigende Herrlichkeit und Größe des Herrn Jesus vorgestellt. In Kapitel 2, das Geheimnis Gottes und so weiter. Alle haben gut in der Gemeinde zugehört, dass das vorgelesen wurde. Und schließlich, wir kommen zu Kapitel 4, heißt es in Vers 15, grüßt die Brüder in Laodicea. Das ist eine Nachbarversammlung von Kolossä. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Gemeinde, die in seinem Haus ist. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so macht, dass er auch in der Versammlung der Laodicea gelesen werde. Aha, der Kolosserbrief war nicht nur für Kolossä bestimmt. Nicht nur gerade für die Situation, sondern alle Gemeinden sollten das lesen. Und dann, wisst ihr, Gottes Wille war es durch alle Generationen bis heute. Und dass auch ihr den aus Laodicea liest. Oh, Laodicea-Brief? Nein, nicht Laodicea-Brief. Den gibt es ja gar nicht. Ja, aber da steht doch, dass auch ihr den aus Laodicea liest. Ja, nicht den an Laodicea, sondern aus Laodicea. Ja, wie gesagt, der Epheserbrief wurde auch in der gleichen Zeit versandt. Durch Tychikus nach Ephesus gebracht, auch in der Westtürkei. Und dann mussten die das eben auch an die anderen Gemeinden weitergeben. Und so sollten sie dann eben auch den Brief, der in Laodicea gelesen wurde, sollten sie den aus Laodicea auch noch bekommen. Die Kolosser sollten auch den Epheserbrief lesen. Und jetzt kommt's. Und sagt Archippus. Es ist ein Bruder aus dieser Gemeinde. Und da war jetzt nie die Rede von Archippus im ganzen Brief. Und plötzlich am Schluss, ich muss mir vorstellen, der Erste liest davor und sagt Archippus. Der schockt zusammen. Er wird vor allen erwähnt. Was kommt jetzt? So schnell gehen die Gedanken, nicht wahr? Manchmal ist es unglaublich. Man muss nur den ersten Teil vom Wort von einem Namen sagen und ich weiß schon, was kommt. Ja? Also wirklich, Gedanken gehen schneller, als man sprechen kann. Und sage Archi, er weiß schon, was kommt. Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Amen. Ganz am Schluss noch dieser Schock, diese Überraschung. Was war mit diesem Archippus? Auf jeden Fall ist klar, er hatte irgendwie mit seinem Dienst Mühe. Vielleicht hat er sich gesagt, also, jetzt reicht's mir. Wenn die Leute ein bisschen dankbarer wären, dann wäre es auch toller. Oder er hat im Dienst Enttäuschung erlebt. Der Herr Jesus hat das auch erlebt. Ich war gerade gestern in der Jugendgruppe, hatten wir uns beschäftigt mit den 5 Gottesknecht-Liedern in Jesaja über den Herrn Jesus. Und in Jesaja 49, da haben wir eines dieser Gottesknecht-Gedichte, dort sagt der Herr Jesus, darf ich das kurz aufschlagen? Und die gestern da waren, sollen sich einfach denken, die Römer haben schon gesagt, Repetitio mater studiorum est, die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Dann sitzt es eben. Jesaja 49, Vers 4. Ich aber sprach, er der Messias, der wahre Israel. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Der Jesus hat 3 Jahre im ganzen Land Israel und darüber hinaus bis nach Libanon, bis nach Jordanien heute, hat er gewirkt und gepredigt. Ein voller Einsatz. Er hat sein ganzes Leben eingesetzt. Und es sind Tausende von Leuten zu seinen Predigten gekommen. Und sogar, sehen wir im Lukas-Evangelium, sogar Zehntausende, Myriaden. Und er hat gepredigt. Und wie viele hielten ihm am Schluss die Treue, als er nach Golgatha ging? Es war so enttäuschend für den Herrn. Und wir haben dann auch Matthäus 11 kurz angeschaut. Dort spricht der Herr die 3 Wehe aus über die Städte, wo er am meisten gewirkt hat. Die bilden ein Dreieck am Nordende des Sees Genezareth, Kapernaum, Chorazin und Bethsaida. Und der Herr sagt, wehe, wehe, weil sie nicht geglaubt haben, weil sie sein Wort nicht angenommen haben. Was für eine Enttäuschung, was für eine Frustration. Also das Wort Frustration benutze ich jetzt aber ganz ehrfürchtig. Das kommt von Lateinisch frustra, vergeblich. Ich glaube, wenn man Dinge tut und es ist immer für nichts, es ist immer vergeblich, dann läuft man sogar Gefahr auf die Länge, in ein Burnout hineinzugelangen. Es ist da vielleicht bekannt, dieses Phänomen, dass sehr viele Pastoren leiden unter Burnout. Und zwar sind die nur am Ort im Dienst, meistens nicht überörtlich, und dann sind sie immer wieder mit den gleichen Problemen konfrontiert. Und das kann eben zu Frustration führen. Da kann man in Burnout hineingehen. Und es ist so, dass der Jesus in Matthäus 11, Vers 25, das ist also nach diesen 3 Warnungen an Bethsaida, Chorazin und Kapernaum, 20 bis 24, und da lesen wir, zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Ist das nicht wunderbar? Der Jesus war wirklich zutiefst enttäuscht, umsonst mich abgemüht, für nichts meine Kraft verzehrt. Er hat als Mensch empfunden, wie wir, und übrigens tiefer, weil er diese Verhärtung, die geschieht, wenn man Sünde erlebt, das verhärtet unsere Gefühle. Und der Herr hat das noch tiefer empfunden. Und da lesen wir, zu jener Zeit, sagt Matthäus ausdrücklich, das war nicht irgendwann, zu jener Zeit, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Diejenigen, die meinen, sie seien gescheit, die sollen es nicht erkennen. Aber die, die merken, wir sind eigentlich wie Kinder, wir brauchen den Vater im Himmel. Wir können es nicht, wir schaffen das Leben nicht selbst, das sind die Unmündigen, ihnen hast du es geoffenbart. Und da sind schon Leute zum Glauben gekommen in Kapernaum. Aber es waren wenige. Zum Beispiel der Hauptmann von Kapernaum, sogar ein Römer. Und der Herr Jesus sagt, ja, Vater. Und das ist so befreiend. Und darum hat der Herr auch weiter gedient. Und schauen wir, das habe ich gestern nicht erwähnt und das haben wir nicht angeschaut, das ist also für die IG eine Ergänzung. Lukas 10, Parallelstelle. Lukas 10, Vers 21. Lukas erwähnt noch ein Detail. In derselben Stunde frohlockte er im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Merken wir, man kann ja preisen und ganz am Boden sein. Abraham, das erste Mal, wo Anbeten, Hishtachaveh auf Hebräisch, vorkommt in der Bibel, 1. Mose 22. Er war am Boden zerstört. Er war glücklich verheiratet, aber ohne Kind. Und dieser Wunsch war, einen Sohn zu haben. Und Gott hat nach 25 Jahren Warten schließlich Isaak gegeben. Und noch später kommt der Aufruf, er soll Isaak wieder hergeben. Und dieser Verlust, das war so schlimm für Abraham. Kann man sich nicht vorstellen. Und er geht ins Land Moria und ist bereit, ihn herzugeben. Und dort sagt er, wir gehen dorthin und werden anbeten. Also man kann anbeten und ganz unten sein. Aber da wissen wir, der Herr Jesus hat angebetet und er war glücklich. Vers 21. In derselben Stunde frohlockte er im Geist und sprach. Wie ist das möglich? Der Herr Jesus hat den Blick auf den Vater gerichtet. Und er hat in dieser Enttäuschung die volle Freude erlebt innerlich. Und da müssen wir auch denken, wenn der Jesus sagt in Johannes 14, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Frieden lasse ich euch. Der Jesus ging am nächsten Tag ans Kreuz. Und dort hat er Frieden gemacht mit Gott. Jeder, der sich bekehrt, hat Frieden mit Gott. Das heißt, er darf wissen, Gott hat in Ewigkeit nichts mehr gegen mich. Er wird mich nie mehr ins Gericht bringen, in die Hölle. Wir haben Frieden mit Gott, aber wir wissen, wie oft wir unruhig sind. Ich kann eine Geschichte erzählen, aber lieber nicht. Da muss ich nicht überall outen. Das ist modern heute. Alles outen, was in der Tiefe der Seele ist, müssen wir gar nicht allen erzählen. Und es reicht, wenn ich das mir erzähle, oder? Gut. Aber ich sage ja, der Jesus hat in der Tiefe seiner Seele all diesen Frieden gehabt, den er auch da wieder hatte. Nach dieser Enttäuschung frohlockte er. Diesen Frieden will er uns immer wieder geben. Gebe ich euch, das ist ein Durativ, gebe ich euch immer wieder, weil der Friede hat so schnelle Beine. Und er springt uns immer wieder davon. Und wir kommen wieder in Unruhe und Unrast hinein. Und dann dürfen wir wieder zu einem Jesus gehen und er kann uns diesen Frieden geben. Das ist doch wunderbar. Und jetzt gehen wir zurück zu Kolosser 4. Und sage der Archippus, die Geschwister müssen ihm das sagen. Archippus, übrigens, hast du gehört, im großen Brief. Sieh auf den Dienst, den du empfangen hast, dass du ihn vollendest. Also sag nicht, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich nichts mehr, sondern der Herr hat dir einen Dienst gegeben, dass du ihn auch zu Ende führst. Dann sind wir echte Boas. Boas hat einen Dienst getan an Ruth. Und als sie auf sein Feld kam, hat er sofort das Potenzial entdeckt. Und hat sie gesagt, die Frau muss gefördert werden. Und Novi sagt zu Ruth, dieser Mann, der fängt nicht etwas an und führt es nicht zu Ende. Der wird es auch bis zum Schluss durchführen. Und so haben wir alle einen Dienst vom Herrn bekommen und den sollen wir bis zum Schluss, bis der Herr kommt, vielleicht heute Nachmittag, ja, es kann auch sein, 2 Jahren, aber eben, bis der Herr kommt oder bis der Herr uns zu sich nimmt. Aber dann ist er vollendet. Dann können wir dann sagen mit Paulus, 2. Timotheus 4, das haben wir am Mittwoch durchgenommen, Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Er war am Ende angekommen, er wusste, jetzt werde ich geköpft werden von Kaiser Nero. Jetzt ist mein Dienst vollendet. Und wir sollen unseren Dienst bis zum Schluss. Und natürlich, wir werden immer wieder enttäuscht werden, aber dann sollen die Geschwister uns sagen, bitte hör nicht auf. Und wirklich, jetzt oute ich mich ein bisschen. Also in den letzten Monaten habe ich schon manchmal einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, soll ich aufhören? Und genau dann kamen Nachrichten von Leuten, die nichts wissen konnten. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Das ist so wunderbar, nicht wahr? Der Herr braucht uns Geschwister, um so Mut zu machen. Mach weiter, vollende den Dienst. Und noch ein letzter Job und dann haben wir es. Philipperbrief. Ich möchte sagen, ein so lyrischer Brief. um nicht zu sagen romantisch, ein Brief voller Freude, geschrieben aus der Gefangenschaft in Rom. Und der Apostel Paulus hat eben diese Freude, diesen Frieden des Herrn Jesus, den er uns nur geben kann, im Herzen. Und da in Philipper 4 kommt die Überraschung, Kapitel 4, Vers 1, daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, so steht fest im Herrn, Geliebte. Ermutigung, Freude, feststehen im Herrn. Wer würde erwarten, alle in Philippi, da versammelt in der Gemeinde, außer die, die Zusammenkunft versäumt haben. Das gibt es ja auch, Hebräer 10, wie es bei manchen Sitte ist, die Zusammenkünfte zu versäumen.
Wie passt man das Wort?
Und jetzt ganz. Evodia ermahne ich. Die Evodia, die ist zusammengezuckt. Und ich meine, ich habe gesagt, die Gedanken gehen so schnell, schneller als der Satz geht. Die sind Tische. Die hat gedacht, oh, die Evodia. Und es sind Tische, ermahne ich. Ja, das hat schon einen Grund, warum er sagt, Evodia und sind Tische. Nein, er sagt, Evodia ermahne ich. Ha, natürlich. Und es sind Tische, ermahne ich. Jede Person ist eine Person für sich und persönlich verantwortlich von dem Herrn. Gleichgesinnt zu sein im Herrn. Oh, die hatten ein Problem miteinander. Die saßen da in der Gemeinde. Wahrscheinlich nicht beieinander. Ja, ich bitte auf dich, mein treuer Mitknecht, steh ihnen bei. Oh, da wird auch ein Bruder beauftragt, diesen Schwestern Unterstützung zu geben. Steh ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben. Aber wie Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Das waren nicht einfach Schwestern, die so ziemlich nichts gemacht haben. Sondern Paulus sagt, die haben mit mir im Missionsdienst mitgearbeitet. Aber die haben ein Problem miteinander. Und bitte löst das. Das war ein heilsamer Schock. Der Herr schockt uns nicht einfach so. Das ist immer heilsam und zu unserem Guten. Aber Schock wirkt eben so, dass es auch tiefer in der Seele verankert bleibt. Darum haben wir so viele Dinge erlebt, wo wir Schmerzen hatten im Leben und wo wir auch Schocks erlebt haben. Das ist dann auch tiefer drin. Und die Dankbarkeit dem Herrn ist so auch tiefer in unserer Seele verankert.